Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und heute haben wir wieder eine Live-Folge zur neuen Queerwelten mit der Ausgabe 16. Und wir freuen uns, dass wieder ganz viele von den AutorInnen dabei sind, um aus ihren Texten zu lesen.
Ja, werdet ihr gleich hören. Sehr cool.
Genau. Herzlich willkommen an alle und natürlich auch an alle, die einfach zum Zuhören da sind. Wir machen ganz kurz eine Speedrun durch die Themen vom Thema, die wir noch haben. Nämlich einmal das Literaturfestival in Hamburg, auf das wir schon letzte Folge hingewiesen haben, das Beyond Borders Love and Literature, das im August stattfindet, was jetzt auch schon eine Website hat und ein Programm und weiterhin ein Crowdfunding, um noch mehr Orga-Arbeit bezahlen zu können, noch mehr zum Beispiel Gebärdendolmetschen zu finanzieren, wo man auch einfach, also nicht nur so, und also man kann noch Merch und lustige Sachen kaufen, kann aber auch einfach Eintrittskarten kaufen. Also falls das von euch Leute interessiert, die in oder um Hamburg sind oder im August eine Reise nach Hamburg machen wollen, könnt ihr da mal reinschauen. Und es gibt dazu auch noch ein Pre-Event, beziehungsweise zwei, nämlich Simone Goldschmidt-Lichner und ich. Simone ist eine der OrganisatorInnen des Festivals und wir machen im Juli unseren Workshop Writing with Rage, ein Flinter-Schreibworkshop. Den machen wir im Juli nochmal und den im März schon mal gemacht. Und zwar diesmal gibt es auch die Möglichkeit online am 9.7. Und offline am 15.7. in Hamburg. Habe ich auch auf Instagram gepostet oder auf meiner Website steht es auch. Wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr mal reinschauen und das finanziert dann auch, also ein Teil des Beitrags für den Workshop finanziert dann auch dieses Festival quer weiter. Genau.
Queer weiter.
Queer und quer.
Ja, wir sind jetzt neuerdings auch eingeladen, habe ich mich super gefreut drüber, weil die laden jetzt immer, je mehr Geld sie halt haben, desto mehr Leuten können sie irgendwie Fahrtkosten bezahlen und dann schreiben sie immer noch neue Leute an. Genau, sie haben auch Christian und mich angefragt, das heißt, wir machen auch einen augustlichen Kurzurlaub in Hamburg. Magst du das Thema schon verraten, was dann dein Panel sein wird oder ist das noch nicht fix genug?
Das wird, also es gibt schon so vor, aber es ist finale Besprechung mit dem Panelisten ist es nächste Woche, aber der Arbeitstitel ist quasi so Lyrik, Spoken Word und Microfiction und dementsprechend werde ich da auch die Microfictions aus den Queerwelten vorstellen, was ich sehr cool finde. Und deins, ich weiß es gar nicht, was dein Fan?
Also ich glaube, du bist Freitag dran, ne? Und wir sind Sonntag dran. Und wir haben Dystopie und Utopie als Thema. Ist ja auch eins unserer Steckenpferde und auch was, wo wir gerade wieder aktiv drin sind. Und das heißt, da freue ich mich auch schon drauf, genau. Aber wir haben auch noch Besprechungen nächste Woche. Ja, sehr schön. Ganz kurz nur, wir haben wie immer einen Patreon Beitrag im Anfang Juni gehabt und diesmal stand das Ganze unter dem Thema Plot-relevantes oder Plot-irrelevantes Tanzen, also auf jeden Fall Tanzen. Und zwar meine persönliche Beziehung zum Tanzen, wie sie sich entwickelt hat von ich hasse es zu ich finde es eigentlich doch wirklich sehr cool und wie viel Tanzen es so in unseren Romanen gibt und warum und was da so getanzt wird. Also wenn das interessiert, brennend, der kann es auf Patreon nachlesen.
Sehr gut. Ja.
Außerdem ist Queerwelten fast erschienen.
Genau, also jetzt können wir auch zum Thema kommen, nämlich genau Queerwelten. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt am 11.06., als wir das hier aufnehmen, hat der Verlag uns heute gesagt, die Ausgabe ist jetzt gedruckt und sie ist jetzt gerade unterwegs von der Druckerei zum Verlag. Das heißt, Jürgen vom Verlag wird vermutlich gerade schon ganz viele Umschläge vorbereiten, um dann die Belege und die Abos und die Vorbestellung rauszuschicken. Und wir hoffen, also wir können es leider jetzt gerade noch nicht in die Kamera halten, aber wir hoffen doch sehr, dass wir...
Das ist sehr podcastfreundlich, dass wir das nicht in die Kamera halten können. Das muss jetzt alles auditiv
sein. Ja, stimmt. Aber ihr könnt auf die Shownotes gehen und es anklicken und am Shop und es bewundern und dann auch gleich bestellen, wenn ich es nicht getan habe.
Auch ein super schönes Cover. Also ich
liebe
alle unsere
mal.
Cover.
Genau,
aber, da bin ich auch wieder sehr begeistert. Und
genau, ja. Ich rufe es direkt mal auf. Wie ich es hier in diesem Chat, in diesem Zoom-Call einmal uns anschauen kann. Ich hoffe, ihr seht es alle. Super. Genau, das Cover ist von Johanna Lehmert, die heute leider ist zeitlich nicht geschafft hat, aber Wir stellen sie natürlich trotzdem einmal anhand ihrer Vita vor, die sie uns geschickt hat. Und die Farbe sagt, Judith macht das.
Das stimmt, das stimmt. Das ist meiner Farbe markiert. Johanna Lehmert ist freischaffende Illustratorin und kommt aus dem wunderschönen Salzburg in Österreich. Ihr Studium absolvierte sie an der Fachhochschule Salzburg, Puch-Urstein im Bereich Multimedia. Multimedia Arts mit dem Schwerpunkt Mediendesign. Im Anschluss war sie mehrere Jahre Teil des Winterfests, einem Festival für Cirque Nouveau, und begann parallel eine Ausbildung zur Tätowiererin. Was auch noch relevant fürs Heft ist, also könnte man eine Verbindung ziehen. Heute ist sie in verschiedenen Bereichen der visuellen Gestaltung tätig, darunter Buch- und Coverdesign sowie Merchandise. In ihrem kreativen Schaffen verbindet sie die vielfältigen ästhetischen Einflüsse ihrer bisherigen beruflichen Stationen und besucht mit der Autorin Marie Meyer verschiedenste Buchmessen. Auch in ihrer Freizeit widmet sie sich mit großer Leidenschaft Illustration, Design und Handwerk. Gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin arbeitet sie zudem an persönlichen, kreativen Schreibprojekten. Sie ist Mitbegründerin des Salzburger KünstlerInnen-Kollektivs, und da hätte ich jetzt gerne nachgefragt, wie man es ausspricht, Ecstasier. Auf jeden Fall so ähnlich schreibt es sich. Und auf Instagram findet man sie unter johanna_lell.
Genau. Ja, genau. Und sie hat uns dieses super schöne Cover gemacht, was ja irgendwie ganz, also es war sehr schön, weil es dann mal wieder so ein bisschen eine Themenausgabe ja geworden ist zu verschiedensten Mythen und Mythenneuinterpretationen und
was mit Muttern kommt ja, auch vor im Heft.
Genau. Und genau, das Bild mit der Ritterin, die da auch, also fanden wir auch sehr, sehr passend. Ist ja auch ein Text über Artus Adaption drin. Von daher passt das doch total gut. So, jetzt mache ich das mal wieder aus. Genau, aber das, also das Cover. Ja, soweit also das Cover. Und ansonsten ist natürlich im Heft auch wieder das, was immer drin ist, nämlich unser Vorwort und am Ende der Quartalsbericht mit den Buchempfehlungen. Und wir haben uns dann von den Texten und dem Cover auch inspirieren lassen für die Mikro-Fiction-Ausschreibung, wo es ja auch um Mythen geht. Von der, da werden wir auch gleich noch ein paar hören. Genau, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade die Farbe geändert? Anscheinend, ich weiß es nicht. Judith soll ja nicht alles vorlesen.
Das ist zurück. Immer noch in meiner Farbe. Ich würde es vorlesen.
Ja, nein, nein.
Wir wechseln es schon ab, okay.
Genau, auf jeden Fall den Einstieg in die Mythenneuadaption von Leonora Grabner mit einer, nicht der ersten, Queering Cthulhu-Geschichte, nämlich Schatten über Cliff's Edge. Genau. Stell Leonora auch mal kurz vor und dann hören wir was aus der Geschichte. Genau. Leonora findet gern die Behaglichkeit im Horror und den Horror in der Behaglichkeit. Die Leidenschaft für düstere, skurrile und oft blutige Geschichten wird durch das Schreiben von Horror, Science-Fiction und Fantasy sowie wie durch Tabletop-RPGs ausgelebt. Kurzgeschichten erschienen bisher in den Anthologien Im Fluss der Zeit und dem Märchenkessel sowie im Prince Not Dead Magazin. Ein Debüt ist ebenfalls in Arbeit. Leonora lebt in Wien und macht dort irgendwas mit Statistik zu finden, unter anderem auf Blue Sky als at Death and Access. Genau, dann hole ich dich jetzt auch einmal in die Mitte. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, nochmal danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und dann kannst du loslegen und wir hören einen Auszug aus Schatten über Cliff's Edge.
Noch ein ganz kurzer Einschub. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir ganz viele ÖsterreicherInnen diesmal im Heft haben.
Ja, wirklich.
Das Heft, genau.
Stimmt. Also ja, Wien ist ja sowieso so das inoffizielle Zentrum der Progressive Fantastik, habe ich immer das Gefühl. Ja. Aber genau. Ja, so, aber genau, dann leg gerne los.
Genau, so ein bisschen zum Einstieg, was man am Namen schon erkennen kann. Es ist ein Retelling von Shadow over Innsmouth. Cliff's Edge ist dann meine Version davon. Und wie im Original geht's halt darum, dass in dem Fall die Protagonistin sich in einem abgelegenen Fischerdorf wiederfindet. Sie hat aber eine sehr andere Reaktion als der Protagonist aus Innsmouth. Ich fange dann einfach mal an. Es war ein Ort wie aus einem expressionistischen Gemälde. Verwinkelte Gassen zwischen zweistöckigen Häusern. Die Gebäude wirkten auf eine Art heruntergekommen, die zeigte, wie lange sie schon bewohnt wurden. Die hohen Fassaden verdeckten den Blick auf den Strand, den ich nur durch den intensiver werdenden Geruch, das Rauschen der Brandung und das Kreischen von Möwen ahnen konnte. Zwischen den bröckelnden Ziegeln wucherten Efeu und andere Pflanzen. Ich fühlte mich sofort wohl. Dad lenkte unseren Weg in Richtung Stadtmitte, bis er schließlich fand, was er suchte. Ein Hotel, alt und verwittert wie der Rest der Stadt. Während er mit der Rezeptionistin sprach, blätterte ich durch die Broschüren, die auf einem metallenen Gestell platziert waren, und hörte nur mit halbem Ohr zu. Nein, es gäbe keine Autowerkstatt im Dorf, dazu müsse man in die nächste Stadt. Ja, er dürfe hier gerne telefonieren. Ja, sie hätten noch ein Zimmer frei, falls wir keine anderen Möglichkeit hätten. Dann hielt ich mit einem Mal inne. Das Gespräch hinter mir verblasste vollkommen, als ich eine regenbogenfarbene Broschüre aufschlug. Zuerst wusste ich nicht, was meine Aufmerksamkeit erregt hatte, bis mein Blick am Foto einer Menschengruppe hängen blieb, alle zwischen 30 und 40. Die Art der Kleidung und Frisuren und die Farbgebung des Fotos ließen darauf schließen, dass es vor langer Zeit aufgenommen worden war. In der Mitte stand eine Frau in einem bunten Hosenanzug und lächelte breit in die Kamera. Um ihren Hals trug sie eine Kette mit einem auffälligen Anhänger. Etwas an ihr kam mir seltsam bekannt vor. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als Dad nach mir rief, um mir zu sagen, dass er ein Zimmer gemietet hatte und ich gern schon nach oben gehen konnte. Ich würde mich gern erst mal im Ort umsehen, sagte ich und steckte, ohne nachzudenken, die Broschüre in meine Tasche. Ich weiß nicht, er schaute aus dem Augenwinkel zur Rezeptionistin und senkte die Stimme. Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühle, wenn du hier allein unterwegs bist. Ich bin vorsichtig, keine Sorge, beschwichtigte ich ihn. Und ich habe Hunger. Er dachte kurz nach, kratzte sich am Kopf. Meinetwegen, aber kein Wort zum Arm. Ich brachte schnell meine Tasche auf unser Zimmer. Eine Weile spazierte ich ziellos durch die Straßen. Die Gebäude hier waren größtenteils Wohnhäuser, von denen aber einige verlassen schienen. Dazwischen gab es auch vereinzelt ein paar Geschäfte, Cafés und Imbissbuden. Die Hälfte wirkte geschlossen. Ich fragte mich, wie es wäre, an so einem Ort zu leben, fernab von lauten Städten, mit dem Meer direkt vor der Haustür. Schließlich blieb ich vor einem großen Gebäude stehen, das meine Aufmerksamkeit erregte. Es wirkte fast schon prunkvoll, auch wenn es dieselben Altersspuren zeigte wie der Rest der Stadt. Vielleicht hatte ich das Rathaus gefunden. Gleich neben dem Eingang befand sich ein schwarzes Brett. Ich wollte nur einen kurzen Blick darauf werfen, blieb dann jedoch wie angewurzelt stehen, als ich neben Ankündigungen und Ausrufen erneut ein Foto bemerkte, das dieselbe Person zeigte, die mir schon auf der Broschüre aufgefallen war. Jetzt erkannte ich auch, was mir an ihr so seltsam vorgekommen war. Sie sah mir ähnlich. Dieselbe kleine Nase, dieselben großen, weit auseinanderstehenden Augen, dieselben dünnen Lippen. Wie eine ältere Version meiner selbst, mit ein paar hinzugefügten Fehlern, um die Ähnlichkeit nicht so offensichtlich zu machen. Ein Schriftzug unter dem Bild beschrieb sie als Eliza Marsh. Wie auf dem anderen Foto trug sie die Kette mit dem seltsam geformten Anhänger. Erneut wurde ich aus meinen Gedanken gerissen, diesmal von Stimmen und Gelächter. Eine Gruppe Jugendlicher kam die Straße herunter, ihre Ausrüstung nachzuschließen auf dem Weg in Richtung Strand. Etwas an ihnen wirkte seltsam, aber auf eine gute Art, eine zugängliche Art, wie die Handvoll Jugendlicher, die in der hintersten Ecke der Cafeteria sitzen und von allen gemieden werden, mit denen man aber am leichtesten ins Gespräch kommt. Mein Blick blieb an einem Mädchen mit dunkelbrauner Haut und eng geflochtenen Zöpfen hängen. Als sie meinen Blick bemerkte, lächelte sie mir kurz zu und sah mich aus intensiven grünen Augen an. Dann vollführte sie eine Art Tanz und wandte sich wieder ihrer Gruppe zu. Ich fand einen Sandwich-Shop etwas die Straße hinunter. Während ich einen Blick auf die Speisekarte warf, hörte ich hinter mir das Klingeln der Ladentür. Das Mädchen von vorhin kam herein und stellte sich neben mich. Ich biss mir auf die Lippe und studierte die Auswahl eingehender. Das Thunfisch-Sandwich hier ist richtig gut, sagte sie. Und wenn du was Veganes willst, kann ich dir die Algenrolle sehr empfehlen. Ich drehte mich zu ihr um und sie grinste mich an, sodass ich die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen sehen konnte. Ich spürte die Hitze in mein Gesicht steigen und wandte mich schnell wieder dem Verkäufer zu. Ein Thunfisch-Sandwich und eine Flasche Cola, bitte. Und was immer sie haben will, fügte ich hastig hinzu, bevor ich kalte Füße bekommen konnte.
Ja,
dankeschön.
Sehr schön. Genau, an diesem Cliffhanger verlassen
ja,
wird.
Wie es dann mit,
Geschichte, genau.
Wie es dann mit dem Meet Cute weitergeht.
Dem Meet Cute, genau.
Meet Cute und den rätselhaften Doppelgängerinnen in den Broschüren.
Genau.
Ja, genau. Und ich habe ja schon erwähnt, das ist tatsächlich auch gar nicht das erste Mal, dass genau dieser Mythos gequert wird. Wir hatten ja auch von Jasper Nikolaisen schon die Geschichte rausfinden, wo auch eine Hexe auf eine, so ein großes altes Wesen aus diesem Cthulhu-Mythos trifft. Ja, deswegen ist auch unsere Frage dazu, wie geht, also es gibt natürlich viel, was man an diesem, genau, also an diesem, dieser Mythologie anders machen kann, also um nicht zu sagen, wir sind alles. Aber wie kamst du da drauf, oder wie kamst du auf Cthulhu und darauf, daraus was Neues zu machen? Also, erzähl doch mal.
Also das ist erstmal eine sehr gute Frage. Damit könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge füllen. Ich versuche mich kurz zu halten.
Ja.
Ich kann zu dem Thema auch sehr das YouTube-Video Outsiders, How to Adapt H.P. Lovecraft in the 21st Century von H. Bomberguy empfehlen, wo es halt sehr allgemeiner um die Frage geht, warum marginalisierte Personen sehr gerne eben Lovecrafts Werke neu interpretieren und auch neu framen und für sich beanspruchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Video schon kannte, bevor ich die Idee hatte, aber es war auf jeden Fall auch eine Inspiration. Eine andere große Inspiration war, ich habe Shadow over Innsmouth das erste Mal gelesen, tatsächlich in Comicform, illustriert von Erik Krieg. Und da habe ich die letzten Seiten, wo eben der namenlose Protagonist zurückkehrt nach Innsmouth, um sich den Old Ones anzuschließen und eigentlich auch seiner Familie, seinen Vorfahren anzuschließen. Auch wenn es eindeutig als Horror geframed ist, ich habe das als enorm befreiend gefunden. Vor allem, weil die letzten Seiten davor sehr stark dargestellt haben, wie er sich fremd fühlt in seiner eigenen Gesellschaft, in die er zurückgekehrt ist. Ihm wird gesagt, er riecht nach Fisch, seine Augen werden immer größer und fischiger, eben diese Marsh-Augen, die ich auch im Text ein bisschen thematisiert habe. Und ja, für mich hat das einfach so den Eindruck von, es hat mich daran erinnert, wie eben marginalisierte Personen, wenn sie eine Community finden, sehr häufig merken, dass Aspekte von ihnen, die von der breiteren Gesellschaft als negativ empfunden werden, dann in ihrer eigenen Community als neutral oder eben sogar positiv gesehen werden. Und diese queere Selbstfindung wollte ich dann unbedingt auch mal umsetzen in einem Retelling dieser Geschichte.
Ja, sehr cool.
Sehr gelungen.
Genau.
Danke.
Ja, vielen Dank. Das ist doch immer eine gute Motivation für ein Retail.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, und unsere zweite Frage ist dann die zweite Frage ist wieder für alle die gleiche, nämlich es ist ja Juni, hast du einen Tipp zum Pride Month? Also was zu lesen, was zu gucken, eine Veranstaltung, irgendwas?
Ja, ich würde gerne empfehlen, den Webcomic, beziehungsweise es gibt es auch als Print, Souls Foreclosed von der Künstlerin Seth Wildfang. Da geht es um zwei Translesben, die von Lucifer auserwählt werden, um eine faschistische Vampirkirche zu bekämpfen.
Wow.
Einer meiner absoluten Lieblingscomics, enorm schön illustriert und sehr radikal queer.
Super.
Also schaut gerne mal rein. Wenn ihr lest die Content Notes, aber wenn. Ja.
Ja, cool. Genau.
Und kenne ich dich auch noch gar nicht, also werde ich als Tipp tatsächlich mitnehmen.
Ja.
Ja, ich schreibe es auch gleich noch.
Ja, genau, wenn du magst, kannst du das und auch gerne das den Video-Essay, wenn du möchtest, kannst du auch gerne einmal in den Chat packen.
So. Ich packe natürlich danach später alles in die Shownotes.
Genau, das packen wir dann alles in die Shownotes. Also wenn ihr es später hört, könnt ihr dann. Genau. Ja, super, vielen Dank. Dann gucke ich einmal in die Runde. Gibt es noch Fragen zur Geschichte oder generell an Leodora? Okay. Sonst natürlich auch noch später. Und dann vielen Dank an dich. Dann entlasse ich dich jetzt wieder aus dem Spotlight.
Aus dem Spotlight, genau.
So.
Wir holen uns gleich direkt die nächste Person ins Spotlight, nämlich Roxane Bicker.
Jawohl.
Genau, ich stelle auch dich einmal kurz vor, für den unwahrscheinlichen Fall, dass man dich noch nicht kennt. Denn von Roxane Bicker habt ihr sicherlich schon gehört.
Auch in Queerwelten ja schon mit.
Macht Ägyptengedöns. Genau. Als Haupterwerb in der Kulturvermittlung im Ägyptischen Museum München, aber auch im Rollenspiel, Podcast oder in der Literatur. Day schreibt Romane, Kurzgeschichten, bringt Anthologien heraus und ist im Vorstand der Münchner Schreiberlinge e.v. Und mehr Infos findet ihr unter www.roxanebicker.com und www.münchner-schreiberlinge.de. Ja, hallo Roxane, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Ja.
Ja, und diesmal auch, genau, also du, Roxane hat ja schon, also genau, Roxane hat schon Mikrofiction geschrieben. Roxane hat euch jetzt schon zweimal das Queerwelten-Panel auf der Leipziger Buchmesse moderiert. Oh, vielen Dank dafür.
Und immer sehr gerne.
Genau, diesmal hast du uns die Kurzgeschichte mit dem schönen Titel Mumia Vera mitgebracht.
Ja, also ich bin sehr froh, dass ich endlich eine Kurzgeschichte in den Querwelten untergebracht habe. Das ist so ein kleines Lebensziel, was ich jetzt damit erreicht habe. Ja, also nach den Microfictions nun also Mumia Vera und ganz klar natürlich auch wieder Ägypten. Das zieht sich ja bei mir irgendwie durch alles irgendwie durch.
Ja, sehr cool. Magst du uns eine Stelle vorlesen?
Sehr gerne. Wir steigen gleich am Anfang ein. Mumia Vera, rief Auguste Lobeck über die Schulter, während sie mit dem großen Stößel das trockene Stück Fleisch und Knochen bearbeitete, bis es zu einem feinen Pulver wurde. Meister Ehrenfeld hielt die kräftigen Arme vor der breiten Brust verschränkt und wartete geduldig vor dem Tresen, der den Verkaufsbereich der Apotheke abteilte. Er gab nur ein nichtssagendes Brummen als Antwort. »Das wird gegen die Gicht eurer Frau sicherlich helfen«, fuhr Auguste fort und stieß ein weiteres Mal in den Mörser. Es ist noch ganz frisch. Erst kürzlich habe ich über Friederike von Norbach eine Mumie erworben und sie versicherte mir, dass sie aus dem fernen Ägypten käme. Gebt ein Löffelchen von dem Mumia-Pulver in eine Handvoll Talg. Damit soll sie sich morgens und abends die Gelenke einschmieren und ihr werdet sehen, bald schon wird sich ihr Zustand bessern. Sorgfältig legte sie das Werkzeug beiseite, prüfte die Konsistenz des Pulvers und befand es für gut. Mit einer kleinen hölzernen Schaufel gab sie die schwarzbraune Substanz in eine Papiertüte, dann griff Auguste ohnehin zu sehen nach einer Lade. Oberste Reihe, die dritte von links. Ihr Mann Johann hatte immer so viel Wert auf die exakte Ordnung gelegt. Sie trug beides zum Tresen, faltete das erste Tütchen und verschloss es sorgfältig. Auguste hielt Meister Ehrenfeld die Lade unter die Nase. Lavendel. Aus dem letzten Sommer. Auch davon gebe ich euch etwas mit. Ihr könnt es in den Talg mischen für einen angenehmen Duft. Und um eure eigene Dosierung wisst ihr ja. Denkt daran, es nur mit Wasser zu vermischen. Kein Alkohol. Auguste meinte, eine leichte Röte in des Schmiedes Gesicht zu erkennen. Natürlich wusste sie um sein Problem. Natürlich wäre es ihm lieber gewesen, mit dem Herrn Apotheker darüber zu sprechen und nicht mit seiner Frau. Aber Johann gab es nicht mehr. Auguste stützte ihre Arme, die denen des Schmiedes im Umfang in nichts nachstanden, auf den Tresen. Braucht ihr sonst noch etwas? Meister Ehrenfeld schüttelte den Kopf, kramte einige Münzen aus der Tasche und schob sie ihr wortlos zu. Dann nahm er schweigend die beiden Papiertütchen entgegen, nickte zum Abschied und ging. Leise bimmelten die Messingglöckchen, als sich die Tür hinter ihm schloss. Auguste wischte sich kurz die Finger an der Schürze ab, löste das Tuch vom Kopf, fasste die grauen Strähnen ihrer Haare zusammen und band den Stoff wieder darüber. Seufzend schob sie sich zwischen den engen Regalen hindurch, stellte den Lavendel wieder an seinen Platz, richtete die Schubfächer exakt zueinander aus, wischte Stößel und Mörser sauber, faltete das Tuch und legte es parallel zur Tischkante. Johann wäre zufrieden. Aber Johann war nicht mehr. Mit einem kleinen Lächeln verschob Auguste das Tuch. Sie zog den Lavendelschuber ein wenig heraus und drehte die Salbentöpfchen auf dem Tresen, dass ihre Etiketten nach rechts und links schauten. Als Auguste die Tür abschließen wollte, sah sie durch die Butzenscheiben, dass ihre Freundin Hedwig draußen stand. Seufzend öffnete sie die Tür, um die andere Frau hereinzulassen. »Was willst du? Ich wollte gerade schließen.« »Du hast eine neue«,
Hedwig schob sich an Auguste vorbei und spähte in die Dunkelheit hinter dem Tresen. Dort, wo die hohen Regale standen, die alle Vorräte verwahrten. Darf ich sie sehen? Sie schauderte und konnte doch ihren Blick nicht abwenden. Es ist nur eine Mumie. Nur, Gustl, nur, du hast gut reden. Lass mich schon vorbei, kann man sehen, dass es einmal ein Mensch war? Hedwig erbebte erneut. Woher weißt du denn schon wieder davon? Auguste zündete eine Lampe an und führte Hedwig in die Tiefen der Apotheke. Oh, man hört so dies und das. Auguste schüttelte nur den Kopf. Aus dem Dunkel schälte sich ein großer Arbeitstisch, auf dem das Objekt der Begierde in einem bunt bemalten, menschengestaltigen Sarg lag. Auguste stellte die Lampe daneben ab und stützte die Hände in die mächtigen Hüften. Ich wünschte, sie würde nicht so viel Platz einnehmen. Andächtig fuhr Hedwig mit den Fingern über das Holz. Ich wünschte, du würdest etwas mehr Ehrfurcht zeigen, Gustl. Das dort drin war einmal ein Mensch, der vor tausenden von Jahren in einem fremden Land gelebt hat. Berührt dich das denn gar nicht? Nicht wirklich. Das da ist meine beste Einnahmequelle. Mumia Vera hilft gegen jedes Zipperlein, egal ob groß oder klein, eingebildet oder echt. Sie packte herzhaft zu und hob den Deckel des Sarkophages hoch. Ein würziger, leicht muffiger Geruch stieg in ihre Nasen. Hedwig zog sich das Schultertuch vor die Nase, ließ es sich aber nicht nehmen, in den nun offenen Kasten hineinzustarren. Der Mensch im Inneren war kaum noch als das zu erkennen. Dicke, dunkelbraune Leinenbinden hüllten den Körper ein und nahmen ihm so jede Persönlichkeit. Über den Binden lag ein feines Netz aus kleinen Tonperlen und ein langer Stoffstreifen, den kryptische Hieroglyphen bedeckten. Am Oberschenkel klaffte ein handbreites Loch, wo Auguste ein Stück herausgeschnitten hatte. Die weißen Priester behandelten die Mumien einst mit allerlei Ingredienzien und in der Hitze der Wüste trocknete der Körper aus. Dies hier ist also ein Destillat des Wissens der Alten und die beste Medizin, mit der man die Menschen behandeln kann. Sie griff nach einem braunen Leinenstück, das auf dem Tisch neben dem Sarg lag, und hielt es Hedwig hin, die schaudernd zurückwich. Du schneidest ein Stück aus dem Körper, entfernst das Leinen und malst es zu einem feinen Pulver. Mumia Vera.
Danke fürs Vorlesen und die sehr anschauliche Anleitung. Don't do this at home, kids.
Genau, definitiv.
Tat dir da auch ein bisschen das Herz weh, so als Ägyptengedöns?
Ja, also ich weiß ja, was man mit Mumien alles angestellt hat. Und das Mumia Vera war ja eines der geringsten Dinge. Also ich meine...
Ja, darauf bezieht sich auch direkt meine Frage. Denn die Verwendung von Mumien als Arznei ist ja schon eine sehr weirde Mumien-Rezeption, sag ich mal, oder ein Rezept. Mhm. Hast du denn noch andere Fun Facts, wie man Mumien in dieser Zeit, in der deine Geschichte spielt, wie man die verwendet hat, wie sie so verstanden wurden, so solche Dinge. Gib uns Mumien-Fun-Facts.
Das hat sich ja bis heute eigentlich kaum geändert. Ne? Also es ist ja auch so, dass heute bei uns die Leute auch ins Museum kommen und auch fragen, habt ihr Mumien? Mumien werden halt einfach ganz oft objektifiziert. Und es waren aber halt, Entschuldigung, tote Menschen, die mit Sicherheit nicht in einer Apotheke verarbeitet wollten werden und auch nicht in einem Museum ausgestellt werden. Das heißt, es ist natürlich ein Umgang, den man damit sich auch erarbeiten muss. Es ist halt kein normales Museumsobjekt, sondern man muss da halt auch mit Respekt umgehen. Es ist einfach ein verstorbener Mensch. Das hat lange gedauert, bis man dazu gekommen ist, damit wirklich auch gut umzugehen. Man hat jetzt hier eben gesehen, Mumia Vera als Allheilmittel. Und das war erstaunlicherweise noch bis in die 1920er konnte man in Apotheken dieses Mumienpulver kaufen. Das heißt also, es ist noch gar nicht so lange her, dass es das noch gab.
Ja, krass.
Und aus den zermahlenen Mumien hat man auch in früherer Zeit Malfarbe hergestellt. Das heißt, es gibt also ein Mumienbraun. Und es sind ganz, ganz viele klassische Gemälde früher mit Mumienpulver gemalt worden. Und es gibt irgendeinen englischen, von dem ich jetzt wieder seinen Namen nicht weiß, einer von diesen klassischen englischen Historienmalern, der herausgefunden hat, dass diese Malfarbe mit Mumienpulver, mit toten Menschen hergestellt worden ist, ist er in seinen Garten gerannt und hat diese Farbtube begraben, bestattet. Ja, und dann gab es halt in der viktorianischen Zeit auch die großen Mumien-Auswickelpartys. Das heißt, man hat also zur Teegesellschaft geladen und als Höhepunkt des Ganzen die Auswicklung einer altägyptischen Mumie, um zu gucken, was man dort alles noch so findet. Also unschön, wenn man das so sagen darf. Es ist sehr viel Unfug damit angestellt worden. Und heutzutage mit Mumien in Museen umzugehen, ist halt sehr, sehr schwierig. Das ist auch eine Entscheidung, die jedes Museum für sich treffen muss. Wir stellen heute keine Mumien aus. Also das haben wir eigentlich noch nie so in der Art gemacht, weil wir genau wissen und weil wir auch den Glauben der alten Ägypter noch respektieren, die ihre Mumien eben nicht öffentlich gezeigt haben wollten. Wir haben sie. Sie liegen bei uns im Museumsdepot und sind dort halt, naja, in einem Pappkarton beigesetzt, aber sie werden zumindest nicht der Öffentlichkeit gezeigt.
Ja, spannend. Ich habe das auch schon mal mitbekommen in Bezug auf so Moorleichen oder sowas. Die findet man ja teilweise auch in Museen auch unterschiedlich präsentiert, sag ich mal so. Also ich war, glaube ich, mal in Dublin im Museum, wo man wirklich auch so einen dunklen Gang entlang und das wirkte auch alles sehr so nach einem, also sehr so schon irgendwo respektvoll, ne? Es war trotzdem ein bisschen erschreckend, so um die Ecke zu kommen. Es war so ein Spiralgang und dann auf einmal da diese verschrumpelte Moorleiche zu sehen. Aber die hatten sich immerhin Mühe gegeben, dass so ein bisschen sowas wie so eine Privatsphäre um diese Moorleiche herum entstanden ist. In anderen Museen liegen sie einfach so, ne, in großen Räumen und es ist halt unterschiedlich, wie man damit umgeht, ja.
Ja, also ich
Krass.
finde das immer ganz spannend. Also ich spreche auch bei unseren Führungen gerade mit Kindern auch immer sehr gerne darüber, weil man da einfach auch noch so die Grundlagen dafür legen kann. Und wenn man dann halt fragt, ja, willst du halt in 1000 Jahren nackt ausgewickelt tot in einem Museum liegen oder willst du, dass deine Großeltern oder Eltern das hinterher sagen? Sie immer so, nein, natürlich nicht. Und sie, ja, warum machen wir das nicht mit Mumien? Dann einfach dasselbe. Und das ist halt immer dieser Grusel, der auch durch die Popkultur irgendwie kommt, durch Horrorfilme, durch sonstiges, aber es sind halt einfach tote Menschen.
Ja, danke dir.
Ja, danke.
Genau. Hast du auch noch einen Tipp zum Pride Month für uns? Also Buch,
Ja,
Film,
ich
Veranstaltungen?
habe in der Tat eine Veranstaltung und zwar in 11 Tagen, nee, doch in, nee, 10 Tagen. Am 21. Juni 2026 findet hier in München wieder der Queer Book Day statt und zwar im Sub in der Müllerstraße. Und da sind ganz viele verschiedene AutorInnen, die sich präsentieren. Es gibt Lesungen, es gibt Büchertische. Man kann auch mit den AutorInnen ins Gespräch kommen. Also da gerne vorbeikommen. Ich poste den Link auch gleich nochmal in den Chat. Ich schaffe es nicht. Ich bin nämlich im Museum im Einsatz. Nachteil der Museumsarbeit. Das findet auch am Wochenende statt. Aber ich würde mich über jeden freuen, der natürlich auch da mal hingeht.
Ja, super, vielen
Ja,
Dank.
vielen Dank. Genau, pack's gerne noch in den Chat.
Das mache ich.
Ja, super. Ja, dann, genau, wie es mit der Mumia Vera weitergeht,
Das könnt ihr dann
könnt ihr
demnächst
dann auch
lesen,
erfahren im Lab. Das,
ja, habt ihr denn noch konkret Fragen an Roxane
genau.
jetzt oder sonst auch gerne im Anschluss
Alles,
noch?
was ihr über Mumien euch noch nie zu fragen getraut habt,
Okay,
jetzt
das ist
dürft ihr
aber.
es tun.
Das war dann der
Jetzt dürft ihr es
Podcast,
tun.
wenn wir damit anfangen, genau.
Genau, ja, ich poste unseren Podcast auch nochmal.
Ja,
Ja,
sehr
total
gerne.
gerne, genau.
Okay. Gut. Ist nicht dann, genau, sonst natürlich auch gerne einfach mal in
Wandern
den
wir
Chat schreiben.
weiter
Und
in den Kurzgeschichten.
dann entlasse ich dich jetzt auch wieder aus dem
Dankeschön, Spotlight.
Genau, danke dir
Die
sehr.
Kurzgeschichten stellen wir ja alle, Kurzgeschichten und Essays. Diesmal haben wir eine Kurzgeschichte weniger, ein Essay mehr. Die stellen wir ja alle vor und die Microfictions nicht. Das heißt, bei den Microfictions werden die vorgelesen, bei denen die AutorInnen da sind. Und bei den Geschichten stellen wir diejenigen vor, wo die AutorInnen halt nicht da sind, um sie selber vorzustellen.
Genau. Und genau, bevor wir dann endlich zu essen Microfiction kommen, es war eigentlich noch eine dazwischen, aber da ist leider jemand krank geworden und ich habe jetzt nicht die Reihenfolge nochmal komplett umgestellt. Deswegen machen wir jetzt noch eine Kurzgeschichte, aber dann endlich Microfiction. So. Genau. Nämlich von Iris Leander William, auch schon ein Queerwelten-Urgestein, möchte ich fast sagen. Ich glaube, die erste
Ja.
Geschichte von Iris Leander war schon in der dritten Ausgabe,
Ja.
meine ich. Genau, da liest Judith euch jetzt gleich was draus vor, aber ich teile vorher einmal die, genau, die Infos. Genau, Iris Leander William. Sehr sehen oder er ihn gießt ihre Gefühle gerne in Geschichten, den Ärger über die Welt ebenso wie euphorische und liebevolle Momente. Sehr lebt mit Ehemensch und zwei Kindern in Niedersachsen, arbeitet psychotherapeutisch und schreibt queere Fantasy. Wenn Zeit übrig ist, organisiert sehr Demos und verwildert den Garten. Im Herbst 2026 erscheint sehr Debütroman Drudenträume, der sich mit patriarchalen Strukturen und autistischer Empathie auseinandersetzt. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, findet Informationen unter www.william.de oder im Fediverse bei drude@literatur.social. Williams Lieblingsfarbe ist blau und gelb und lila und alle. Und warum das wichtig ist und die Farben erfahrt ihr jetzt, wenn Judith euch einen Auszug aus der Geschichte vorliest.
Haben wir den Titel der Geschichte schon genannt?
Ich bin unsicher. Nein, das darfst du jetzt machen.
Gut, die Geschichte heißt nämlich Schwerer als blau. Lucian packte seine Tasche. Etwas aufgeregt war er an seinem ersten Tag. Die Brotbox mit den Orangenstreifen ließ er lieber stehen. Sie gefiel ihm und natürlich war nichts dabei, aber er kannte seine neuen Kolleginnen ja nicht. Wollte sich nicht schon wieder einen blöden Spruch anhören, ob er Bürgermeister werden wollte oder ob man ihn als Kind falsch angepinselt hätte. Man sagte Grünen einen schwierigen Humor und einen seltsamen Stolz nach. Und Lucian konnte beides aus seiner Erfahrung bestätigen. Grüne blieben gern unter sich, glaubten, ihre verschlungenen Gedanken würden andere ohnehin nicht verstehen. Nein, sie hatten nicht die soziale Stärke der Blauen oder das diplomatische Geschick der Orangen. Rau war es mitunter, aber das musste es auch sein. Schließlich wollten sie ihre Kreativität nicht einschränken. Lucian zweifelte an sich. In seiner gesamten Schulzeit war er nie derjenige mit den herausragenden Ideen gewesen. Das Büro für Stadtplanung hatte ihn als Ideengeber engagiert, als kreative Stimme im Prozess. Und das war eine günstige Gelegenheit für ihn. Es war ihm schon immer leicht gefallen, mit denen zu kommunizieren, die die langweiligen Arbeiten übernahmen, die aus seinen Gedanken echte Pläne machten. Es faszinierte ihn und wenn er ganz ehrlich war, fand er es nicht einmal langweilig. Straßen, Kanäle, Häuser, Schienen. Er wusste mehr über die dahinterliegende Physik als die meisten Grünen und war, so hatte es seine zukünftige Chefin ausgedrückt, ein Glückstreffer für diese Stelle. Er hatte verschwiegen, wie viele Bücher zum Thema er besaß. Es hatte nun lange niemand außer Lucian selbst angezweifelt, ob Großraumgestalti der richtige Beruf für ihn war. Schließlich hatte er die richtigen Zertifikate. Aber das Gefühl blieb. Hätte er als Kind etwas länger auf das silberne Plättchen gestarrt, wo wäre er nun? Aber sein Silberwert war niedrig gewesen. Er kannte die Ergebnisse der damaligen Testung. Mit einem Seufzen steckte er die Brotdose mit dem grünen Rankenmuster in den Rucksack. Er trug ein dunkelgrünes Shirt mit asymmetrischem Ausschnitt, eine Uhr mit dezenten Sternchen am Armband und einen Rüschenrock in Wasserfallfarben. Graue Schnallenschuhe dazu. Es war ein unverfängliches Outfit, angemessen fürs Büro, gerade nicht zu langweilig. An seinen freien Tagen trug Lucian lieber seine grobe graue Latzhose mit den lila Nähten. Lila. Dass er die Farbe immer noch mochte, immer noch heimlich hier und da zweifelte, ob es je grün gewesen war. Aber lila Berufe hatten ihn nie interessiert. Er war weder gut im Zählen noch im Sortieren, nicht im Befolgen von Backrezepten oder anderem, was Präzision verlangte. Er hatte mit 11 Jahren eine Phase gehabt, in der er seitenweise Tabellen gezeichnet hatte. Er hatte Beobachtungen eingetragen über sich und seine Familie. Aber es war nur eine Phase gewesen, hatte seine Mutter gesagt. So, das war der Ausschnitt. Ich muss sagen, bei der Kurzgeschichte habe ich jedes Mal zwischendurch Tränen in den Augen gehabt. Jetzt nicht bei exakt der Szene, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, aber immer so je weiter die Fortschritt, war ich jedes Mal so noch beim letzten Korrekturlesen. Was ist das in meinem Auge? Ja, die ist sehr, sehr schön. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, gibt es quasi sowas wie angeborene Farbrollen statt Genderrollen.
Ein eigener Mythos. Das, ja. Genau, die mit all den angeborenen Eigenschaften, die man arbiträr irgendwie zuordnet, genau.
Es ist dann halt nicht binär, sondern schon ziemlich bunt.
Ja.
Aber nicht viel besser ansonsten.
Genau. Ja, und wir haben Iris Lerner auch noch vorab gefragt, ob sie uns auch noch einen Tipp für den Pride Month mitgeben möchte. Und zwar, also hat Iris Lerner auch getan, nämlich die Reihe Queering Galaxies, eine Lesereihe zu queerer Science Fiction und Fantasy, die ist im Andersraum in Hannover. Gab es schon ein paar Termine und es gibt aber noch 3 weitere. Und die hat sehr empfohlen. Packe ich auch mal hier in den Link, in den Chat.
Genau, Iris Lerner schreibt auch, sie war bei Noah Stoffers und Alchimira dabei und fand es da sehr angenehm. Also solltet ihr in der Nähe von Hannover sein, schaut euch das mal an.
Also in Hannover. So, genau. Prima. Dann, genau, können wir endlich zu Essen Microfiction kommen mit Helena. Helena kommt ins Spotlight zu uns. Hallo, hallo.
Hallo.
Grüß dich.
Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, genau, auch schon zum wiederholten Mal. Sehr schön, das freut uns. Genau, deine Microfiction können wir ja aufgrund der Kürze gleich in Gänze hören, aber ich stelle dich auch vorher einmal kurz vor. Helena im Ion. Ja, ach, Entschuldigung. Das ist peinlich, du warst schon mehrfach da und ich bin entweder Ion oder John. Naja, Helena im Ion. Helena widmet sich in Studium und Freizeit der Literatur. Dabei hat sie ihr Herz an alte Pergamenthandschriften verloren, denen sie nicht gerade eigene fantastische Geschichten ausdenkt. Sie sich nicht gerade, ja. Genau. Und auf Social Media bist du zu finden unter @dolenfeder auf verschiedensten Plattformen. Genau. Und dann kannst du jetzt gerne einmal deine Geschichte vorlesen.
Sehr gerne. Genau, meine Mikrofiktion heißt Völva.exe. Gehör erbitte ich aller Humanoiden, der Großen und Kleinen. Wie ich erzähle von den ältesten Geschichten, derer ich mich erinnere. Urzeit war es, als der Himmel grau und die Luft fad waren. Ich erinnere mich der Fabriken, die Asche und Smog ausstießen, die mich einst hervorbrachten und aufzogen. Sie nannten es Fortschritt, der Beginn eines neuen Zeitalters. Ich sah Kämpfe zwischen blutigen Geschwistern. Friede kommt zu spät. Und für welch teuren Preis. Die neue Welt erhebt sich aus der Asche der Alten. Ein neues Zeitalter kommt. Das der Zuversicht und Hoffnung, die Zeit des Wohlwollens beginnt.
Ah, wie schön. Ja. Jetzt habe ich Gänsehaut.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Genau, also Zeit des Wohlwollens ist ja ein sehr schönes Ende für die Geschichte. Und genau, vorher, der Anfang liegt ja eher ein bisschen dystopisch. Wie ist das in deinen Texten? Ist das Utopie, Dystopie, beides, von einem zum anderen? Wie hältst du das oder was findest du, was beschäftigt dich da?
Es ist oft nicht so gut, wie es vielleicht am Anfang scheint.
Auch gut, ja.
Ja, also beim Schreiben selbst tendiere ich, glaube ich, eher so zum Dystopischen. Versuche aber doch irgendwo noch einen Lichtblick zu sehen, wie die Menschheit vielleicht doch noch die Kurve bekommt und gerade zu diesem Wohlwollen findet, weil ich das dann doch als was sehr Essentielles finde für unser Zusammenleben, dass das zwischen uns funktioniert und aber auch beobachte, dass es einfach sehr, sehr oft in der Gesellschaft fehlt, obwohl die meisten Menschen sich das dann doch irgendwie wünschen, dass man ihnen wohlwollend begegnet, aber irgendwie dann nicht so weit reflektieren, dass sie damit auch anderen wohlwollend begegnen müssen.
Ja, das war da sehr wahr.
Ja, das stimmt. Ich habe auch vor kurzem eine lustige Statistik gesehen, dass die meisten Deutschen sich selber für super, also wohlwollend war jetzt nicht das Wort, was da verwendet wurde, aber so für höflich und so freundlich zu ihren Mitmenschen halten. Aber der Prozentsatz von Leuten, den wiederum die Leute nennen, der nicht freundlich und wohlwollend ist, also der stand damit in krassem Kontrast. Also quasi so 80% der Leute denken, sie sind super freundlich, aber irgendwie alle denken, 80% der anderen Leute sind alle nicht freundlich. Also es passt irgendwie nicht zusammen, aber gut. Muss man vielleicht auch mal einfach reflektieren, wo man selber wohlwollend ist und wo nicht.
Ja, also es ist auch meine Beobachtung im Kundenservice gewesen, in meiner Zeit in der Apotheke.
Also, ja, in der Apotheke, wir haben hier lauter Querverbindungen in diesen ganzen Geschichten, Microfictions, Leute, Österreich, Apotheken, hier gibt es lauter so Eckpunkte, die Mumien Geschichten übergreifen.
Mumien habe ich nicht mehr verkauft.
Na gut.
Genau. Ja, und dann natürlich sollte unsere zweite Frage dich auch wieder. Hast du noch einen Pride-Month-Tipp?
Ja, da muss ich erstmal wieder überlegen, was ich nehme. Und ich dachte, ich stelle einfach mal den Spinnenboden, das lesbische Archiv in Berlin vor. Das ist eins der größten europäischen Archive zu lesbischer Geschichte und Kultur Europas. Und die haben zum einen sehr viele Angebote für lesbische, aber auch queere Personen, also sind auch sehr intersektionell unterwegs. Es gibt Gruppen, Schreibgruppen, Buchgruppen, in denen man sich treffen kann, auch online teilweise. Und sie bieten auch, zum Beispiel diesen Monat bieten sie ein paar Dinge an zu lesbischer Kultur in der DDR und Umbruchszeit.
Ja, das wäre cool.
Genau, und sie waren auch, das Projekt ist ja leider jetzt nicht weiter, also kommt leider jetzt nicht zustande, aber sie waren auch an dem queeren Archiv, das queerfeministische Archiv, das hier in Berlin entstehen sollte, beteiligt. Das heißt, die freuen sich auch generell über Unterstützung, denke ich.
Ja, sehr, sehr guter Tipp. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, du magst
Spinnenboden, finde ich auch. Ah ja, sorry.
Oh nein, der Chat schreibt noch.
Spinnenboden, finde ich, passt auch so ein bisschen zu dem Mythenthema, weil so die spinnenden Frauen sind auch immer so ein Thema in vielen Märchen und Sagen und sowas. Haben wir gleich auch noch welche?
Genau, ich würde gerade sagen.
Gibt es auch Querverweise, aber ja.
Ja, genau. Gibt es noch Fragen an Helena? Okay. Genau. Dann vielen Dank für die schöne Microfiction. Dann würde ich dich jetzt auch wieder aus dem Spotlight entlassen. Und wir holen Caroline dazu. Und Carolines Geschichte steht genau hinter dieser Microfiction. Das war also genau die Reihenfolge. Wie im Heft, aus Gründen. Weil
aus Gründen, genau. Wir gucken ja immer ein bisschen, dass wir die Microfictions auch so halbwegs passend verteilen. Also ist manchmal so, sind da so kleine, weiß ich nicht, Insider an uns selbst drin oder so. Ja, das heißt, genau. Und wir hatten jetzt gerade den Spinnenboden, ne? Spinnen und so, Fäden kommen bei dir auch vor. Und wir hatten ganz am Anfang das mit der Tätowiererin, wo ich auch sagte, das kommt nachher nochmal vor. Heute viele, wie es gerade schon im Chat stand, Queer-Verbindungen. Hallo Caroline.
Hallo.
Ich stelle auch dich einmal kurz vor. Caroline Jüders, Jahrgang 1993, lebt im Ruhrgebiet und arbeitet als Physikerin. Was aber nicht heißt, dass in ihren Geschichten alles physikalisch mit rechten Dingen zugeht. Beim Schreiben und Malen lebt sie ihre kreative Seite aus und ist vor allem in der Fantastik zu Hause. Erschienen sind zuletzt die Kurzgeschichtensammlung Eine Brücke aus Luft und der Fantasy-Roman Gestohlenes Licht beim Corneli Verlag. Im Internet ist zu finden unter caroline.schreibt auf Instagram, caroline-lüders-ue.de als Website, auf Mastodon @caroline_schreibt@literatur.social und auch pixelfett unter pixelfett.de/caroline.schreibt. Und außerdem bist du hier. Auch nicht zum ersten Mal, glaube ich. Also zumindest auf jeden Fall.
Das heißt, deine schon dritte
Queerwelten-Urgestein, ne? Ja. Und du warst auch, glaube ich, schon bei Live-Panels dabei, oder?
Wenn ich mich genau. Ich war bei einem Live-Panel war ich.
Ja.
Cool.
Genau. Dann sag doch gerne noch, wie deine Geschichte heißt und lies uns was draus vor.
Ja, meine Geschichte heißt Atelier Yggdrasil und da geht's um ein Tattoo-Studio, welches von den drei Nornen betrieben wird. Also das sind quasi so Schicksalsgöttinnen. Und daher sind die Tattoos auch keine gewöhnlichen Tattoos. Und da wird jetzt, und die Geschichte begleitet zwei Kundinnen, die sich da halt jeweils ein Tattoo stechen lassen wollen. Und genau, und vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es Nadeln und Blut dort vorkommen als Inhaltshinweis. Genau. Und da werde ich jetzt einen Ausschnitt draus lesen. So. Erstmal wieder finden. Verdandi zieht die Blaupausenfolie von Melissas Arm und lässt Melissa den blauen Umriss des Designs im Spiegel betrachten. Die meisten Aufträge werden von den anderen Mitarbeitenden übernommen, aber wichtige Motive sticht Verdandi selbst. Solche, die eine fundamentale Bedeutung für die Kundschaft haben. Das Ende eines Lebensabschnitts, den Beginn eines neuen, eine Erkenntnis, die nicht vergessen werden darf, ein Ziel, das erreicht werden soll. Verdandi gibt dem Werdenden eine Form, hilft ihm, sich in dieser Welt zu manifestieren. Und Östrogen ist wichtig für diese Frau, die sich zweifelnd im Spiegel beäugt, ihren Arm kritisch hin und her dreht. Also das kam vorher, dass sie sich Östrogen als chemisches Molekül als Tattoo stechen lassen möchte. Soll ich etwas ändern? Fragt Verdandi. Melissa schüttelt den Kopf. Nein, sieht super aus. Du darfst mir gerne sagen, wenn du etwas korrigieren willst. Mich kostet es nur 5 Minuten, aber du wirst das Tattoo bis an dein Lebensende tragen. Melissa beißt sich auf die Lippen. Okay, dann vielleicht etwas weiter nach oben? Verdandi nickt. In Ordnung. Nach einigen Änderungen gibt Melissa ihr Okay, diesmal ein wirkliches Okay. Sie setzt sich auf eine Liege, Verdandi nimmt vor ihr Platz und stellt die Tätowiermaschine an, deren Surren den Raum erfüllt. Bereit? Melissa nickt. Verdandi beginnt, mit der Nadel die ersten Linien zu stechen. Melissa zuckt zusammen. Geht es? Melissa atmet durch. Ja. Du darfst jederzeit eine Pause machen. Okay. Die Nadel zeichnet den ersten sechseckigen Kohlenstoffring in Melissas Haut. Ein Blutstropfen perlt aus der Wunde. Melissa schluckt. Pause. So, jetzt kommt ein Szenenwechsel zu der anderen Kundin. Resa wartet, allein mit der Frau am Empfang und dem Baum, der seine eigene Präsenz zu haben scheint. Sie hat das Formular ausgefüllt, ist kurz über den letzten Punkt gestolpert. Ich erkläre mich einverstanden mit den Auswirkungen, die das Tattoo in meinem Leben haben wird. Das soll pseudo-bedeutungsvoll klingen, so wie Fertigpudding, der Glückseligkeit verspricht, oder Duschgel, das eine Auszeit vom Alltag verkündet. Dabei sind Tattoos nur schwarze Linien auf der Haut. Allerdings welche, deren Bedeutung schneller als gedacht obsolet werden oder sich ins Gegenteil verkehren kann. Ein junger Mann mit daumendicken Tunneln in den Ohrläppchen kommt herein. Hallo Resa, ich bin Branko und werde heute dein Cover abstechen. Resa gibt ihm das Formular, sie besprechen letzte Änderungen am Motiv, dann gehen sie in einen Nebenraum. Hier kommen die Äste des Baums aus Löchern in der Wand und klettern an den Wänden und unter der Decke entlang. Ob sie das gesamte Haus durchziehen, wie Strom- und Wasserleitungen? Resa setzt sich auf die Liege und rollt ihren Ärmel hoch. Auf ihrem Arm prangt ein Name in geschwungenen Linien. Clara. Clara soll weg. Der junge Mann desinfiziert ihren Arm, drückt die Folie mit der Blaupause auf ihre Haut und zieht sie ab. Blaue Linien überdecken Clara. Die Zeichnung einer Monstera Deliciosa mit großen, geschützten Blättern, dunkel schattiert. Monstera passt zu Clara, denkt Resa, Deliciosa eher weniger. Außer vielleicht am Anfang. Ein Grinsen schafft es beinahe, ihre Mundwinkel hochzuziehen gegen die Schwerkraft, die Schwere von all dem, was passiert ist. Nach ein paar Korrekturen beginnt Branko mit dem Stechen. Nicht der Schmerz ist das Problem. Resa ist gewappnet für Schmerz. Egal wie weh es tun wird, an die Trennung wird es nicht herankommen. Das Problem ist ein anderes. Kaum hat Branko mit den Konturen begonnen, läuft die Tinte aus den Linien heraus und rinnt über den Arm. Schwarze Tropfen, wie schwarzes Blut. In meinen Adern fließt das schwarze Blut, denkt Resa, und der gleichnamige Song von Asp beginnt in ihrem Kopf zu spielen. Branko murmelt einen Fluch, tupft das schwarze Blut mit einem sterilen Tuch auf und beginnt von vorn. Mit demselben Effekt. Wieder läuft die Tinte weg, statt in der Wunde zu bleiben. Branko schüttelt den Kopf. Die Haut will die Tinte nicht annehmen. Das kann passieren? Ja, manchmal. Ich muss die anderen fragen. Die kennen sich mit sowas aus. Sowas. Resa unterdrückt ein Kichern. Sowas, ein Liebeskummer, der in der Haut sitzt, sie starr macht und jede Berührung abwehrt. Warum nicht? Sitzt der Liebeskummer doch auch an ihren Knochen und macht sie schwer, in ihrer Lunge und drückt bei jedem Atemzug in ihrem Herz. Das war ein Ausschnitt.
Ja. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Eine sehr schöne, sehr Slice of Life, cozy Geschichte.
Ja. Aber auch irgendwie, ich fand das auch, also diese ganzen, es kam jetzt in dem Ausschnitt ja noch nicht, aber so dieses Schicksalsfaden verwirren oder nicht verwirren, sondern verknüpfen und so. Das fand ich auch sehr schön. Ja.
Ja.
Ja, genau. Wir haben natürlich auch wieder eine Frage an dich vorbereitet. Die Nornen Parzen oder Mäuren gibt es in verschiedensten Mythologien, zum Beispiel auch in der griechischen und römischen. Warum hast du dir die nordische Variante ausgesucht?
Also tatsächlich waren mir eigentlich anfangs nur die nordischen ein Begriff, also die anderen kannte ich gar nicht. Ich habe dann, als ich bei Wikipedia oder so mehr darüber gelesen habe, gesehen, dass es die in ganz vielen Mythologien gibt, was ich irgendwie lustig finde. Also ob die sich gegenseitig inspiriert haben oder wer da unabhängig auf diese Idee gekommen sind. Aber auf jeden Fall war halt meine Ausgangsidee diese nordischen, welche andere auch nicht kannte.
Ja, völlig legitim. Ja. Ich finde das auch sehr interessant, dass so dieses, das, was ja ganz lange quasi ein weiblicher Beruf war, dieses Spinnen und so, dass das einfach in verschiedenen Kulturen immer so mit diesem Spinnen des Schicksalsfadens verknüpft ist. Das finde ich ist so, ja, historisch irgendwie ganz spannend.
Und die Norden haben noch den Torter, das war noch den Weltenbaum als Tattoo-Studio.
Ja, mit den coolen Ästen, ja, die überall durchlaufen. Das konnte ich mir auch sehr bildlich vorstellen, ja. Und wir konnten die Völva.exe Kurzgeschichte direkt davor stellen. Das war auch sehr praktisch.
Ja.
Ja, hast du denn noch einen Tipp zum Pride Month für uns?
Ja, also einmal hatte ich einen Tipp, nämlich eine Anthologie, die heißt Just Bunt, Worte über Queerness. Da hat nämlich auch eine gute Freundin von mir einen Text über Asexualität drin veröffentlicht. Und auch sonst gibt es ein breites Spektrum an queeren Identitäten und Erfahrungen. Und genau. Und meine andere Empfehlung wäre der Film Pride. Also da geht es nämlich darum, dass eine queere Gruppe zusammen mit BergarbeiterInnen in Großbritannien zusammenkämpft. Also weil die halt erkannt haben, dass sie alle von Repressionen betroffen sind und gemeinsam sich viel besser behaupten könnten gegen die staatliche Repression und so. Also fand ich einen sehr, sehr coolen Film. Und auch wo halt gezeigt wird, wie die erstmal mit Vorurteilen aufeinander zugehen und die Vorurteile dann nach und nach abgebaut werden.
Ja, ist ja auch ein historischer Begebenheit.
Fand aber auch was, woran man sich aktuell wieder Beispiele nehmen könnte, wenn man so wirklich, diese ganzen Kürzungen und Einschnitte und so, also könnten uns wieder alle zusammentun.
Ja. Aber ist ein super Film, finde ich auch. Ja, vielen super. Dank.
Gibt es noch Fragen?
Danke euch.
Genau, das Buch könntest du auch gerne nochmal in den Chat posten, wenn du möchtest. Und dann vielen Dank. Genau, gibt's noch, habt ihr noch Fragen zu tätowierenden Nornen? Sonst. Genau. Ah ja, danke schön. Okay. Sonst würde ich mal.
Kommen wir zur nächsten Microfiction.
Genau, zur nächsten.
Haben wir eigentlich schon das Oberthema der Microfiction?
Nee, haben wir nicht. Können wir jetzt aber so in der Mitte machen.
Sehr gut. Machen wir einfach in der Mitte.
Ja. Also Mythen. Mythen hatten wir gesagt. Ja, aber genau. Ja. Speziell. Genau, haben wir gedacht, wir machen vielleicht mal so, wie würde man denn in der fernen Zukunft über Mythen denken? Und dann haben wir Mythen 26, also in 600 Jahren gemacht und dann ja auch in 600 Zeichen als Differenz zwischen dem heutigen Jahr und dem Mottojahr sozusagen.
Ja, genau, da haben wir auch mehr dabei.
Genau, gibt auch noch allerlei, also genau, neben dem, den wir schon gehört haben und noch hören werden, gibt es auch noch eine Cyberpunk-Nibelungenlied von Microfiction und
also Mythen, um Leute davon abzuhalten, in Kernkraftendlager reinzulaufen und so.
Oh ja.
Also viel Schönes dabei. Ja.
Genau, und auch eine Big Microfiction haben wir von Ela, die zum ersten Mal dabei ist in den Queerwelten und hier bei uns. Da hole ich sie auch mal ins Spotlight. Hallo.
Hallo.
Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Genau, ich stelle dich auch immer ganz kurz vor. Genau, Ela Belkart ist seit 2019 veröffentlichte Autorin und hat bisher 8 Romane und eine Anthologie herausgebracht. Das ist sehr viel seit 2019.
Genau.
Genau. Wenn ihr Näheres über sie erfahren wollt, besucht gerne ihre Website elabelkart.de. Genau, und dann hören wir jetzt auch deine Microfiction Der Sternenfluss.
Genau, Der Sternenfluss. Neben unserem Raumschiff war die Milchstraße. Wir flogen die übliche Route. Dennoch konnte ich mich daran nie satt sehen. Doch nun brachen plötzlich Farben daraus hervor. Schatz, sieh mal. Oh, der Sternfluss. Omi hat davon erzählt. Meine Frau lächelte verträumt. Süße, siehst du da vorne das lilafarbene? Ja. Auf dem Boot ist der Fährmann, der die Seelen des Verstorbenen fortbringt. Es mussten Tausende sein, so lang wie der Fluss war. Unglaublich, stieß ich ehrfürchtig aus. Und was geschieht mit all diesen Seelen? Aus ihnen werden neue Sterne entstehen, neue Welten, neue Leben und Lieben. Ja.
Ja,
danke.
Sehr schön. Genau, also hier, eine, genau, der Totenfluss aus der Fährmann aus der griechischen Mythologie, hast du hier ins Weltall übertragen. Und also da gibt es ja öfter mal, ne, dass so Artikelsachen dann so versci-fied werden. Hast du das vielleicht auch schon in anderen Texten gemacht oder wie bist du auf die Idee gekommen oder findest du das allgemein spannend?
Ich finde allgemein, ja, die Legenden sozusagen über den Tod, über das Leben nach dem Tod finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es toll, dass solche Legenden einfach auch alle Jahrhunderte und Jahrzehnte überdauern und in den verschiedensten Kulturen einfach auftreten und dass der Tod irgendwie uns alle dann verbindet, ne? Und es kommt ja auf uns alle zu. Und ich fand es halt irgendwie spannend, es dann auch in die Sci-Fi-Welt zu bringen, um halt zu gucken, okay, was könnte man daraus machen? Und ich fand es halt so dieser Regenbogenfluss, der dann halt durchs Weltall fliegt, fand ich halt einfach eine schöne Idee. Das war so ein Bild im Kopf, als ich diese Ausschreibung gelesen hatte und dachte, okay, das setze ich um.
Genau. Ja, cool. Also genau, fand ich auch, konnte man sich total vorstellen beim Lesen, wie dieser Sternnebelfluss oder da so vom Fenster ist.
Ja, super. Du hast auch so einen leuchtenden Regenbogen hinter dir, das passt auch.
Sehr genau,
schön.
Ja.
Geschichte. Ja, cool.
Genau, und dann hast du bestimmt auch noch einen Pride Month-Tipp für uns.
Genau, ich habe einen Buchtipp. Das ist so mein Herzensbuch aktuell. Also ich finde es halt, das könnte viel, viel mehr Sichtbarkeit vertragen.
Ich erkenne es schon.
Ja, die Magie der goldgewebten Herzen von Eleanor Badelak. Ich hoffe, es wird richtig ausgesprochen. Es ist ein Cozy-Fantasy-Roman, hat mich auch inspiriert, Cozy-Fantasy aufzuschreiben. Und ich finde die Liebesgeschichte richtig schön gemacht. Und es startet auch ein bisschen düster, weil dort auch ein Herz gegessen wird. Also vielleicht die Content-Notes begucken. Aber diese Magie der Herzen ist halt einfach wirklich wunderschön. Und wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, ist sehr divers und mit einer ganz tollen Liebesgeschichte.
Ja.
Dankeschön. Ja. Auch das wieder ein Queer-Verweis.
Genau, wenn alle da wären, die im Heft stehen, hättest du das Eliano jetzt persönlich sagen können, weil sie hat ja auch ein SLF, genau.
Genau.
Ja, sehr schön, vielen Dank. Die kann ich sogar selber in den Chat schreiben, gleich weiter. Den Titel kenne ich ja auch. Ja, super. Genau, gibt's noch Fragen zum Sternenfluss oder zu Ela?
Sehe ich nicht. Dann können wir auch schon zu den Essays quasi weiterwandern, aber wir kommen noch nicht zu Eleanors Essays.
Genau, Eleanor machen wir.
Haben vorher Ende noch einen anderen.
Wir kommen so zu Nita. So Nita hole ich jetzt auch einmal zu uns. Hallo.
Hallo.
Grüß dich. Schön, dass du da bist. Genau, auch zum ersten Mal hier und zum ersten Mal in den Queerwelten. Und Sunita hat sich einem ganz eigenen Mythos gewidmet, nämlich dem Mythos des Buchmarktes.
Der Mythos, das, was gut ist, setzt sich durch und so. Genau, kannst ja gleich ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich stelle dich einmal kurz vor. Sunita Sukhana ist in den 90ern mit ihrem indischen Vater und ihrer deutschen Mutter in Hessen aufgewachsen. Sie studierte Staatswissenschaften und deutsche Literatur in Passau und Tübingen. Sie veröffentlichte journalistische Beiträge unter anderem in der Frankfurter Rundschau, dem Journal Frankfurt, den Three Rivers Commercial News und dem Schwäbischen Tagblatt, bevor sie ihre berufliche Heimat in der Buchbranche fand. 2023 erschien ihr Debüt Von Indien nach Deutschland, was uns der Weg meines Vaters über Migration und die Freundlichkeit von Fremden erzählt. Heute berät und unterstützt sie Kleinverlage und AutorInnen bei Marketing und Vertrieb. Ihrer Literaturliebe widmet sie sich auf ihrem Bookstagram-Account @sunita_sukhana und mit ihrem Podcast Page by Page, der Buchbrunch am Sonntag mit Susanne, Sunita und Franziska.
Ja, man sieht auch schon das Podcast-Mikrofon. Ja. Genau. genau, aus diesem Essay haben wir jetzt eigentlich, lese ich jetzt einfach mal die ersten zwei Absätze vor, damit wir kurz einen kleinen Überblick geben, worum es da ungefähr geht. Fange ich jetzt einfach mal an, also nur so der Einfluss und dann, also es ist ein langer Essay mit vielen Themen, aber mal kurz die Einleitung. So, der Fehler im System ist der Titel. Wie der deutsche Buchmarkt Fantasy-Literatur migrantischer AutorInnen versteckt und stattdessen problematischen Fantasy-Büchern zu Erfolg verhilft. Kunst allein der Kunst wegen, Literatur allein der Literatur wegen. Diese romantischen Vorstellungen wurden von vielen Dozierenden und Mitstudierenden bei meinem Masterstudiengang der deutschen Literatur vertreten. Aber ich habe nie daran geglaubt. Literatur sagt immer etwas über die Welt und Zeit aus, in der sie entstanden ist. Und nicht nur wird sie von dieser beeinflusst, sondern sie beeinflusst auch die Lesende. Deshalb interessiere ich mich für Buchhypes und Kontroversen um Bücher. Außerdem lese ich bewusst Bücher mit Diversität und versuche, meine Plattform zu nutzen, um diese Art von Büchern bekannter zu machen. Denn ich bin überzeugt, dass die Entscheidung, was wir lesen, immer einen Effekt hat. Auf uns und unser Weltbild, aber auch auf das System, in dem wir leben. Ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht. Literatur, die nur dem literarischen Wert dient, ist ein Mythos. Ebenso wie die Idee, dass es genügt, ein gutes Buch zu schreiben. Wobei natürlich bereits diskussionswürdig ist, was denn ein Buch gut macht, damit es erfolgreich wird. Selbst Menschen, die die Buchbranche bereits gut genug kennen, um diesen Irrglauben schon lange nicht mehr anzuhängen, verfallen gerne einem weiteren, neueren Mythos. Wenn du ein gutes Buch schreibst und ein gutes Marketing hast, dann wird dein Buch sicher Erfolg haben. Aber die Wahrheit ist, du kannst alles richtig machen, all die Schreibkurse belegen, die beste Lektorin anheuern, dich authentisch auf Social Media zeigen und wöchentlich an die aktuellen Vorlieben des Algorithmus anpassen, all die Blogger bequatschen, dein Buch bitte zu rezensieren, Ads schalten und so viel mehr. Und trotzdem bleibt der große Erfolg aus. Denn statt Leidenschaft und Einsatz der AutorInnen zählen letztlich oft nur zwei Dinge. Ein Spitzentitelspot bei einem der fünf Großverlage und damit verbunden eine Menge Geld, das dieser in dein Buch investiert. Diese zwei Gaben der Buchweltgötter werden hierzulande immer noch viel öfter Weißen als BIPOC-AutorInnen und Geschichten geschenkt, sodass es eher selten kulturell diverse Bücher sind, die zu Bestsellern werden. Eine POC-Autorin, die es nach oben geschafft hat, hat es in ihrem wunderbaren Buch Yellow Face mal auf den Punkt gebracht. Bestseller werden gemacht. Von R.F. Kuang. Alles andere ist Teil des großen Mythos der Buchbranche, den ich in diesem Essay zerlegen möchte. Genau, also das ist schon mal der Einstieg. Ich glaube, da wird dann schon ein bisschen klar, dass es auf dem Buchmarkt auch so die eigenen Mythen gibt.
Und es geht auch noch tatsächlich um Mythen. Also du machst da spannst einen großen Bogen. Stimmt. Es geht also
genau.
Genau,
ich schaue mir dann auch Bücher an, genau, die Mythen behandeln.
Darum einen Mythos, den dein Vater dir erzählt hat und mit dem O-Ton quasi drin. Das ist
ja
ganz, ganz cool, so sich durchzulesen, ja. Ja, ich habe auch eine Frage an dich. Denn du gehst in 10 Jahren in eine Buchhandlung. Was siehst du? Was steht in den Regalen und was ist verschwunden?
Das ist eine richtig coole Frage. Ich habe irgendwie die letzten 3 Tage darüber Also, mein erster Gedanke war, gibt es überhaupt noch Buchhandlungen in 10 Jahren? Vielleicht geht man in so eine Art Telefonzelle und dann wird man so gescannt von so einer KI und die schreibt dir dann direkt genau das Buch auf die Bücher basierend, die du als letztes gelesen hast. Und die Protagonistin sieht genauso aus wie du und hat alle deine Eigenschaften, so dass du bloß nicht dich in jemand anderen hineinversetzen müsstest. Aber dann dachte ich, ganz so düster will ich es nicht.
Aber too real, ja.
Also die Buchhandlung, in die ich gehe, ich glaube, was ein Potenzial hat, also ich wohne hier ziemlich ländlich auf der Schwäbischen Alb und da gibt's oft so Läden, wo verschiedene Künstlerinnen oder auch AutorInnen hier aus der Region sich so Regalfächer mieten und dann stellen die da ihre Produkte aus. Und das ist wirklich so ein richtig aus dem Boden gesprossen, das wird immer mehr. Und sowas kann ich mir vorstellen, dass es sowas auch nur für Bücher gibt und dass das dann wirklich sehr individuell ist. Also dass in jedem Ort da was anderes ausgestellt ist als im nächsten Ort und dass da eben auch Self-Publisher total die Chance hat und dass man in solchen Buchhandlungen dann auch sehr viel Diversität sieht und da die Menschen auch wirklich mehr wieder zusammenkommen und da Gemeinschaft entsteht, weil ich glaube, dass
dass der Bedarf nach Büchern, die eben nicht alle gleich sind oder nicht alle irgendwie um die gleiche Art von Mensch sich drehen, da ist und dass es natürlich immer stärker werden wird in den nächsten 10 Jahren und dass die Buchbranche irgendwann auch mitgehen. Und vielleicht wird es ja so von unten heraus, wie diese Shops, die wirklich getragen werden von den Künstlern und ja AutorInnen vor Ort irgendwie, sich verbreiten. Also dass dieses ganze Verlage und Buchhandlungen, die von oben herab entscheiden, worum es ja in meinem Essay gibt, irgendwie was gesehen wird, was erfolgreich wird, abgelöst wird von so einer Bewegung von unten. Also ich glaube, 10 Jahre sollte doch reichen, dass wir irgendwie dahin kommen können.
Finde ich eine gute Vision.
Das wäre schön, ja.
Genau,
das
ist so ein bisschen schön. Statt worldwide, ne, irgendwie alles ist möglichst.
Jeder Buchhandlung liegt dasselbe Buch.
Riesig, nur in einer anderen Sprache. Liegt dasselbe Buch, genau. Das ist immer aus dem englischsprachigen, aus dem US-amerikanischen Raum übersetzt, haben wir dann wieder so eine lokale Vielfalt. Das finde ich auch einen schönen Gedanken. Ja, cool. Vielen Dank. Hast du uns auch noch einen Tipp zu Pride Month mitgebracht?
Ja, ich habe das Buch mitgebracht, was ich gerade lese. Und zwar heißt es Blackburn und von Anne Bax. Und ich möchte die Autorin und auch den Verlag, Konkursbuchverlag, generell empfehlen. Genau, Anne Bax schreibt immer so verschiedene Genres. Also das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe, war Science Fiction. Das ist Fantasy Blackburn. Und im Zentrum steht immer eine lesbische Liebesgeschichte. Und hier ist das die Protagonistin Jo, ist eine Deutsche, die in London lebt. Und die, also ich finde, das Figurencast ist einfach so cool und die Zusammenstellung dieser Found Family da in London. Also Jo, als Kind wurde sie irgendwie halt in der Schule gefragt, dass man was schreiben soll über den eigenen Traum und über den größten Traum. Und alle haben geschrieben, ich will Fußballer werden. Und sie hat geschrieben, sie möchte mal eine Vampirin küssen. Das ist ihr großer Traum. Und es geht in dem Buch auch um Vampire. Sie lebt im Chat zusammen mit einem Professor, der Mythen unter anderem Vampire erforscht, also in der echten Welt, und einer Transperson. Und der Professor stirbt, also da fängt die Geschichte an, das ist kein Spoiler. Und die beiden anderen Mitbewohnenden müssen das quasi aufklären und diese Vampirin, die daran schuld ist, finden. Also es ist so eine Mischung aus Mystery, Fantasy, Liebesgeschichte und ganz viel auch so Popkulturreferenzen und es macht einfach richtig Spaß zu lesen.
Sehr cool.
Ja, super, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das klingt super. Kannst du, wenn du magst, auch gerne nochmal in den Chat schreiben, den Titel. Und die Autorin. Ja, vielen Dank. Genau, gibt es noch Fragen zu unserem Nita und den Buchmarkt-Essay?
Fragen zum Buchmarkt. Nein, das ist wahrscheinlich ähnlich erschöpfend wie oder unerschöpfliche Fragen zu Mumien.
Ja, das ist wie zu Mumien, genau. Genau, aber genau, den Essay könnt ihr dann ja im Heft lesen. Genau. Ja, dann vielen Dank, Sunita, für den Essay und fürs Dabeisein.
Ja, danke dann, dir.
Genau, dann haben wir in dieser Ausgabe noch einen zweiten Essay tatsächlich, wie genau von der eben schon genannten Eliane Wagner.
Ein bisschen Wagner. Experimentellen Essay, also so ja. Ein bisschen, ja, ein Werkstattbericht.
Genau, wo es aber auch, also wir haben Eliane tatsächlich für diese Ausgabe gefragt, ob sie uns irgendwas so grob zum Thema Artus-Mythos Adaption schreiben möchte, weil sie sich da auch sehr gut auskennt und ja auch schon mal einen anderen Text dazu in den Queerwelten hatte und das hat sie dann getan. Ja, ich sag da gleich kurz was so und lese auch den Anfang vor. Aber Judith, du kannst ja schon.
Genau, sie konnte heute nicht, aber wenn ihr gerne ihre Stimme hören wollt, könnt ihr zum Beispiel die letzte Folge von vom Genderswap Podcast hören.
Ja, stimmt.
Genau, da war sie nämlich zu Gast.
Da war sie auch zu Gast, genau.
Ja, Eleanor Badilac wurde 1994 in Wien geboren, again, wo sie nach wie vor zusammen mit ihrer Gattin lebt und arbeitet. 2 abgeschlossene Bachelorstudien in Germanistik und Komparatistik verstärkten ihre Liebe zur Literatur in all ihren Facetten nur noch mehr. Ihr Fantasy-Debütroman Knochenblumen welken nicht erschien 2021 bei Drömer Knauer und erhielt den Seraph-Fantastikpreis in der Kategorie Bestes Debüt. Der zweite Teil Knochenasche rottet nicht erschien 2023 im Verlag Ohne Ohren. Ihr Standalone-Fantasy-Roman, wir haben schon von ihm gehört gerade, Die Magie goldgewebter Herzen, wurde 2024 bei Drömer Knauer veröffentlicht. Im gleichen Jahr erschien in Kooperation mit Anna Zabini die Queer-Romance Love Education, wo gehobelt wird, fallen Späne.
Sie ist seit 2025 erste Vorsitzende des Fantastik-AutorInnen-Netzwerks PAN e.V. und seit 2026 Leiterin der Pen Club Austria Young Writers. Irgendwann schreibt sie vielleicht auch noch ihre Masterarbeit über bunte Ritter fertig. Und auf Instagram könnt ihr sie finden unter eleanor.barilak. Gut. Ja, ich glaube, daraus wolltest du vorlesen.
Ja, richtig. Genau, ich hatte nur kurz noch den Instagram-Handle kopiert. Genau. Der Essay ist schon ein Essay, aber ein bisschen anderer als sonst. Genau, nämlich ein Werkstattbericht aus einem Projekt von Eleanor, was eine Adaption eines Teils der Artus-Sage ist und auch eine Cyberpunk-Geschichte. Genau, Mythen im Prozess heißt der Essay und ich lese jetzt mal den Anfang vor. Da wir ja vielleicht im Gegensatz, also Heike ist ja auch hier die Einzige, die auf Augenhöhe mit Eleanor über diesen Essay diskutieren konnte, was ihr Wissen über den Artus-Mythos angeht, aber ich lese jetzt deshalb mal den Anfang, auch weil es ein bisschen länger ist, vor, weil dann auch nochmal kurz erklärt wird, welche Mythen werden denn hier überhaupt adaptiert. Genau. Das Spannende an Mythen ist nicht ihr Ursprung, sondern ihr Transformationsprozess. In meinen Augen sagen Mythen immer mehr über die Zeit, in der sie aufgenommen, adaptiert, subversiert werden, als über die Zeit, aus der sie mutmaßlich stammen. Warum nehmen wir manche Elemente daraus auf und lassen andere fallen? Warum überdauern manche Mythen überhaupt so lange? Ich freue mich, in diesem Werkstattbericht über ein noch unveröffentlichtes Projekt genau solchen und anderen Fragen nachzugehen. Als Gelegenheitsmediävistin beschäftige ich mich naturgegeben viel mit der Bedeutung älterer Stoffe für unsere Gegenwart und Zukunft. Ich bin der Meinung, dass gerade in mittelalterlichen Texten viel enthalten ist, das uns nach wie vor anspricht und bereichern kann. Besonders, wenn wir uns in einen Dialog mit diesen Texten begeben. Denn die Auseinandersetzung mit alten Stoffen ist keine Einbahnstraße. Unser Blick darauf, geformt von unseren Erfahrungen und Werten, verändert sie ebenso, wie sie uns verändern können. Diese Überzeugung ist es, mit der ich an meiner arthurianischen Science-Fiction-Welt baue. Einen Einblick gab es schon in den Queerwelten 10, wo ich in meinem Text Brunnenlied, Hartmanns Iwein, geradewegs in ein Solarpunk-Setting gesetzt habe. In meinem Romanprojekt mit dem Arbeitstitel Roter Geist vereine ich zwei scheinbar unvereinbare Dinge. Der mittelalterliche Stoff von Wolframs Parzival trifft hier auf einen dystopischen Cyberpunk-Weltenbau. Genau, so jetzt kommt der Erklärteil mit der schönen Überschrift Ich verstehe nur Bahnhof, worum geht's da überhaupt? Ganz, ganz, ganz kurz gefasst, Wolfram von Eschenbachs Parzival erzählt die Geschichte des Ritters Parzival, der als Kind von seiner Mutter Herzeleude im Wald fernab der Gesellschaft aufgezogen wird. Loszieht, um Ritter zu werden und einen gesellschaftlichen Fauxpas nach dem anderen begeht. Erst die Chance auf den Gral verspielt und schließlich mit Hilfe von unter anderem seiner Cousine Sigune doch noch zum Gralskönig wird. In den mittelhochdeutschen Artus-Romanen gibt es außerdem zwei große Instanzen. Den Artushof mit der Artusgesellschaft rund um König Artus als weltliches Zentrum auf der einen Seite und den Gralshof mit seiner Gralsgesellschaft rund um den Gralskönig als religiös überweltliches Zentrum auf der anderen. Bei Roter Geist ist die Ausgangsstellung folgende. In einer Stadt unter einer Holokuppel, die sie vor dem Chaos der ständig im Wandel befindlichen Wildnis schützt, treffen nach dem Tod des Ritters Gamurat drei Leben aufeinander. Sigune hat nicht nur die Liebe ihres Lebens, sondern auch ihren Arm und ihr Sprechvermögen verloren. Belakane jagte Wahrheit hinter den brandgefährlichen Missionen des Megakonzerns Anker hinterher und büßt dabei immer mehr ihres Sehvermögens ein. Und Herzeleute ist bereit, die Stadt brennen zu sehen, um ihrem körperlosen Kind Parzival ein Leben zu ermöglichen. Das Setting bringt ein paar Änderungen zum Original mit sich. Nach einer Katastrophe vor etwa 100 Jahren besteht der Großteil der Welt aus Wildnis. Nanobot verseuchtes Gebiet, das in ständigem Wandel ist und sich permanent zersetzt, wieder aufbaut und neu zersetzt. In Form bringen es nur die sogenannten Flüsternden. Menschen mit genug Nanobots in sich, dass sie mit der Wildnis kommunizieren und ihr ihren Willen aufzwingen können, sodass sie sich an eine Form erinnert. Die Flüsternden sorgen auch für die Holokoppeln über den wenigen noch verbleibenden Städten und Siedlungen, um sich vor der Wildnis zu schützen. Nicht alle Städte sind so cyberpunkig von Konzernen geleitet wie das Setting dieses Romans. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gesellschaftsformen. Berühmt-berüchtigt sind die Wandersterne unter der Leitung von Artus, die die Wege durch die Wildnis gefunden haben und im Gegensatz zu den vom Konzern Anker angestellten Rittern so etwas wie eine NGO sind, die Siedlung miteinander verbinden. Außerdem gibt es statt Kirchen Tempel, Orte des Glaubens, die ihre christliche Prägung weitgehend verloren haben. Warum diese Mischung? Ich tausche die höfische Etikette, die in Ritterromanen über allem steht, gegen die Regeln eines einzigen Konzerns ein. In beiden Systemen gibt es Konsequenzen. Nicht, wenn Regelbrüche begangen, sondern wenn sie entdeckt werden. Klasse löst den Stand ab. Damit kann ich gewisse Konzepte aus den Artus-Romanen in ein Setting bringen, das für die meisten von uns in einer ähnlichen Distanz steht, wie jenes der Artus-Romane zu den mittelalterlichen Lesenden und Lauschenden. Umgekehrt mache ich damit ein Bewusstsein darüber auf, wie ähnlich die Strukturen, in die der Kapitalismus uns zwingt, jene der Ständegesellschaft sind, die wir doch eigentlich abgeschafft haben. Es ist nur konsequent, dass die Ritter der Stadt, die Handlungsschauplatz ist, eigentlich die Angestellten des Konzerns Anker sind. Dieser ist namentlich wiederum an das Wappen des Ritters Skamurit angelehnt. Anker schickt seine Ritter hinaus in die Wildnis, die die von einer Holokuppel geschützte, aber auch isolierte Stadt umgibt. Dort sind sie für Lieferdienste von einer Holosiedlung zur nächsten verantwortlich, bergen aber auch Artefakte und scannen Konstrukte, die aus der Zeit vor der großen Katastrophe stammen, aus der die Wildnis hervorging. Die Ritter von Anker sind Aushängeschilder, Werbemittel und Propagandawerkzeuge. Sie werden von der Stadtbevölkerung als HeldInnen verehrt und wenn sie bei ihrer gefährlichen Tätigkeit umkommen, werden sie in einem großen Medienspektakel beigesetzt. Und dazu gibt es das noch ein Zitat aus dem Manuskript. Sigune war wieder einmal neben Tallys Sarg eingeschlafen. Sie hatte ihn hierher gebracht, weil er keine Verwandtschaft mehr hatte. Und Anker seine im Dienst verstorbenen Ritter zwar mit Pomp und Live-Übertragung bestattete, aber eben auch in Urnen im Museum am Firmengelände, wo man sonst nur mit Genehmigung hinkam. Ja, das ist so der Einstieg, wo man schon ein bisschen von vielen Gedanken erfährt, die Jana sich da gemacht hat, um diese Artus-Geschichte in ein Cyberpunk-Setting zu adaptieren. Und dann geht's noch weiter mit vielen anderen interessanten Punkten.
Ja, wir haben auch einen Tipp von Eleanor bekommen zu Pride Month. Genau, Frage lassen wir jetzt natürlich aus, weil es ist ja nicht selber hier. Genau, sie möchte gerne uns die Benefits-Anthologie Like a Rainbow Dream empfehlen, herausgegeben von Juliane Seidel. Da drin sind 18 queere Kurzgeschichten und AutorInnen wie sie selbst, außerdem Melanie Vogeltanz, Jenny Wood, Noah Stoffers und viele mehr, die alle Facetten des Regenbogens erstrahlen lassen. Und der Erlös geht vollständig an das queere Zentrum Wiesbaden. Genau, und ich meine auch, dass das eine Anthologie-Reihe ist quasi. Also Juliane Seidel bringt immer wieder Anthologien, queere Anthologien raus, die Like a Dream benannt sind. Ich habe auch mal bei einer Kinder- und Jugendbuch-Anto mitgemacht von ihr. Genau, das sind immer sehr nette Projekte, die irgendeinen Benefizzweck haben. Das ist also ja ein unterstützenswertes Projekt von Juliane. Genau, ich glaube, apropos Juliane, jetzt kommen wir zu unserer letzten Microfiction und zwar von Juliana. man hört dich nicht, Lena, du bist noch stumm.
Entschuldigung, ja, genau. Bis zum Schluss hast du ausgeharrt, genau, weil ich dachte, am Ende noch eine Microfiction wäre doch schön zum Ausklang. Ja, hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf, zum ersten Mal.
Ja, zum super. Ersten Mal, Queerwelt, das freut mich auch. Genau, lese auch einmal kurz deine Kurzinfo vor. Juliana Seidel ist Kurzgeschichtenautorin, Lesebühnengründerin, Waldläuferin. Ihr Herz gehört dem, Klammer auf, fantastischen Klammer zu Nature Writing. Und auf Instagram ist sie unter @Juliana erzählt. Genau. Wo man auch genau immer sehr schöne Alltagsbeobachtungen und schöne Naturfotos und Videos findet. Also. Ja, genau. Und ja, deine Microfiction, das ist eine der, ich glaube, die einzige Microfiction, die eine Fußnote sozusagen hat. Und dann die hören wir jetzt mal.
Dankeschön. Ich bin Fußnoten geschädigt durchs Studium und verarbeite das an dieser Stelle. Elegien eines Kampfdruiden. Ich bin Rost und Moos, eine Wunde in der Bergflanke. Wasser sickert durch meine Gelenke und nährt die Nachtlilie, die durch meine Rippenbögen wächst. Hätte ich nur vorher gewusst, was Stille bedeutet. Ich hätte gewusst, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Aus Elegien des Kampfdruiden XT10, 31 Jahre nach der Läuterung. Anmerkung zur Übersetzung. In früheren propagandistischen Fassungen wurde das Substantiv k-art, Stille, in der vorletzten Zeile mit Tod oder Niederlage übersetzt. Die neue Übersetzung stellt nun in Frage, inwieweit wir hier überhaupt von einem promilitaristischen Text sprechen können.
Sehr ja. Cool. Ja, ich fühlte mich direkt an so die Neuübersetzung der Ilias und so erinnert. Ist ja auch viel um ja an das Übersetzen von eingeschliffenen Wörtern geht.
Ja. Ich finde auch, da steckt sehr viel Geschichte drin in der kurzen, dem kurzen Text. Genau, das geht ja ganz zentral um dieses Wort, was immer anders übersetzt wird und jetzt kommen da so Zweifel raus und das auf. Und genau, deshalb ist unsere Frage an dich, gibt es für dich ein Wort, was für dich inzwischen eine neue Bedeutung oder eine andere Bedeutung hat?
Das fand ich eine total gute Frage. Ich habe mich dann sehr damit auseinandergesetzt und gemerkt, dass ich gerade ganz viele Begriffe aus Büchern aus meiner Jugend und Kindheit, die ich geliebt habe, so auch so aus meinem Interessengebiet, jetzt alle ganz schön hinterfragen muss mittlerweile. Und dazu so ein Wort ist der Eroberer. Ich habe Abenteuerbücher geliebt, Archäologiegeschichten, Leute, die in ferne Länder gehen und Abenteuer erleben und dann eben die Eroberer sind. Und das ist natürlich, ist aus dem heutigen Blick und mit dem Wissen über Kolonialgeschichte ein ganz anderes Wort, hat überhaupt nichts Heroisches mehr. Ja.
Ja.
Ja, danke dir.
Ja. Total, das kann ich mir vorstellen. Genau, und hast du auch noch einen Pride-Month-Tipp?
Sehr gerne, und zwar die deutsch-pakistanische Autorin Samina Jehantip möchte ich ganz, ganz sehr empfehlen. Ich kenne sie schon ewig lang. Wir haben als Jugendliche zusammen in Schreibgruppen gearbeitet und sie hat dann tatsächlich den Weg in den Selbstverlag als Fantasy- und Science-Fiction-Autorin gefunden und ist auch noch Illustratorin.
Ja.
Und ihre Bücher sind halt deshalb doppelt schön.
Genau, sind auch das Cover von Anarchie Deko 1930 zum Beispiel gemacht.
Ja, genau.
Wollte ich gerade sagen. Genau. Aber ich habe auch viele ihrer Bücher gelesen und auch immer gerne gemocht. Ja.
Ja, großer Tipp.
Den Tipp.
Und wenn ich noch einen ganz kleinen, völlig anderen Queer-Tipp noch hinterher schieben darf. Moment, seit 3 Tagen fährt die Athletin Lael Wilcox, versucht den Guinness-Rekord der schnellsten Weltumradelung zu brechen.
Wow.
Und die ist seit 3 Tagen unterwegs, ist eine queere Frau und ihre Frau wiederum begleitet sie mit der Kamera. Es ist ziemlich süß und super nett und sehr völlig insane sportlich.
Ja.
Krass, ja, super.
Ja, ist super. Genau, so Samina konnte ich schon selbst in den Chat schreiben, aber die andere, oder wo man das gucken kann, kannst du da auch gerne nochmal hinterlassen im Chat, genau. Und danke, ja. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst für deine schöne Microfiction.
Ich danke euch. Auch hier noch einmal kurz die Gelegenheit zu fragen.
Genau, natürlich, genau. Habt ihr noch Fragen zu Übersetzung, zu Fußnoten in Microfiction? Okay.
Gut.
Dann auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Dann würde ich dich auch mal aus dem Spotlight wieder entlassen.
Und wir kommen jetzt quasi zur letzten Möglichkeit, Fragen,
Kommentare. Genau, zur letzten Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zum Heft, zum.
Also inhaltlich könnt ihr natürlich noch nicht viel dazu sagen. Es kommt ja hoffentlich in ein paar Tagen bei euch an.
Genau. Wenn ihr wenn Leute, die das hören und Patreon sind bei uns, wir machen vermutlich wieder eine Leserunde zum Heft in unserem Patreon-Slack, wie es auch schon fast Tradition inzwischen ist. Genau, und ansonsten hoffen wir, die Hefte kommen dann auch bald bei allen an hier. Freuen uns natürlich auch, wenn wir irgendwo auf Social Media mal sehen, wie so, dass das angekommen ist oder das gelesen wird. Dann freuen wir uns natürlich und die AutorInnen freuen sich auch.
Genau. Denn auch da, wir hatten ja den Text von Sunita und Queerwelten leidet schon auch darunter, dass immer dieselben großen aus dem englischsprachigen übersetzten Bücher präsentiert werden. Genau, egal ob das jetzt Thalia ist oder kleinere Buchhandlungen, ist es eigentlich super selten, dass halt mal irgendwie eine Queerwelten oder halt auch was von den Queerwelten-AutorInnen, was originär auf Deutsch erschienen ist, mal irgendwie ins Spotlight gerückt wird. Von daher müssen wir das wohl selber übernehmen. Und
wir versuchen es weiter, genau.
Nehmen jede Öffentlichkeit, die wir kriegen können.
Genau, genau. Ja, genau, gibt's noch? Hat noch jemand Fragen, Kommentare?
Sehe ich nicht.
Irgendwas? Genau. Oh, Nadja, danke schön. Ja,
Bedankungen im Chat. Dankeschön.
Genau. Genau. Und wenn die Buchhandlung sagt, es ist nicht lieferbar, das stimmt nicht. Man kann es beim Verlag bestellen. Es ist nur nicht, manchmal nicht über dieses Großhändler-Kontingent verfügbar.
Ja, manchmal, wenn die Sachen nicht im Barsortiment, also im Zwischenhandel sind, dann sagen manchmal die Buchhandlungen, das Buch gibt es gar nicht. Weil
das stimmt, aber es gibt es. Es gibt uns alle und wir können es beim Verlag bestellen.
Die Infrastruktur leider schlechter geworden ist, auch im Buchhandel. Und weil halt schon auch eine Kraft dahinter ist, die möchte, dass wir immer weiter dieselben Bücher lesen, und zwar die im Zwischenhandel und so verfügbar sind. Genau, und da hilft es manchmal zu sagen, gucken Sie doch mal auf der Verlagswebsite, da ist das bestimmt und da ist es
auch.
Genau, und lässt sich auch bestellen, auch mit Rabatt und allem, was im Buchhandel so dazu gehört.
Genau.
Die Buchhandlung kann das bestimmt.
Aber genau, ja, dann ja, genau. Gute Buchhandlung können das, genau.
Auf jeden Fall.
Wir wissen das.
Ja, super. Ja.
Okay. Dann machen wir jetzt, denke ich, noch ganz kurz unser übliches Outro.
Genau. Ja, genau. Ein Audio-Extra gibt es in diesem Monat dann nicht. Nehmen wir nicht auf.
Genau, ja. Dafür ist die Folge ja viel länger als sonst.
Genau. Wir bedanken uns bei all unseren Patreon-UnterstützerInnen und Ko-Fi-UnterstützerInnen natürlich auch. Also wir haben sowohl mit dem Genderswap-Podcast als auch mit Queerwelten einen Ko-Fi. Wir bedanken uns bei allen, die uns da schon mal schwarzen Tee oder Kaffee ausgegeben haben, bezahlen davon unsere Website und sowas.
Genau. Und natürlich an alle, die hier waren. Heute.
An alle, die hier waren.
Hörend und lesen. Vielen Dank an euch alle.
Und danke an alle, die Queerwelten zum Beispiel abonniert haben oder ansonsten halt irgendwie sich besorgen. Das ist ein großes Dankeschön an euch. Und ich würde sagen, das war dann unsere 89. Folge Queerwelten 16 live. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social, auf Bluesky unter @genderswappod per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Juli und sagen danke fürs Zuhören.
Danke.
Dankeschön.